SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Willkommen. Heute sprechen wir über Afrika. Nicht nur, aber doch recht viel. Denn Konstantin Schreiber ist zu Gast. Sie kennen ihn sicherlich als Tagesschausprecher und als Kenner der arabischen Welt. Jetzt hat er einen Ägypten-Krimi geschrieben, Kleopatras Grab heißt der, und den schauen wir uns mal an. Außerdem empfehlen wir neue Literatur aus dem Sudan, dem südlichen Nachbarn von Ägypten. Dort herrscht seit einem Jahr Krieg. Sonja Hartl hat mit drei sudanesischen Autorinnen gesprochen und stellt ihre aktuellen Bücher vor. Dies und noch viel mehr heute im Lesenswert-Magazin. Doch los geht es gleich erstmal mit den neuen Stories von T.C. Boyle. Die Musik dazu macht der Kontrabassist Renaud Garcia-Fons. Mediterranee, A Mediterranean Journey, eine Reise ums Mittelmeer, heißt sein von orientalischen Rhythmen und Klängen geprägtes Album. Der amerikanische Autor T.C. Boyle hat ein prächtiges Haus. Eine Art Palast aus Holz und Glas in Montecito, südliches Kalifornien. Schon manches Mal stand Boyle mit einem Schlauch auf dem Dach, wenn es wieder mal irgendwo in der Gegend brannte. Kalifornien ist zu einem Extremwettergebiet geworden. Meistens viel zu trocken und viel zu heiß, manchmal aber gibt's auch Wolkenbruch und Überflutung. Das können wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die 13 neuen Stories von T.C. Boyle lesen. I Walk Between the Raindrops heißt der Band. Und ja, um den Klimawandel geht es darin auch. Hören Sie eine Besprechung von Jutta Doom-Heitzmann.
Alltagsszenen, wie zufällig aus dem Leben gegriffen. Ein Mann besichtigt den durch einen Erdrutsch verwüsteten Teil seiner Stadt aus sicherer Entfernung. Er will sich nicht die Schuhe ruinieren.
Es war ja auch nicht so, als könnte ich mich irgendwie nützlich machen. Es trieb kein Baum vorbei, in dessen Zweigen ein Kleinkind hing. Da war nur Schlamm. Eine gewaltige Schlammsuppe.
Im Zug spricht eine Frau mit einem freundlichen Computer-Nerd über das mörderische Attentat an einer Schule. Er kannte den Täter.
Er hatte eine Seele. Eine große Seele.
Bei einem anderen Mann steht plötzlich sein unbekannter Sohn vor der Tür.
Der Junge war wie ein Hündchen, einer dieser Straßenköter in der Anzeige eines Tierheims, dem alle Bedürftigkeit, der Herzschmerz und die Sehnsucht der Welt aus den Augen blutete.
Nichts Besonderes also, eigentlich. Die Menschen in diesen Geschichten sind durchweg gutwillig, doch so eingebunden in das eigene Leben, dass sie nur zu schnell an die Grenzen ihres Mitgefühls stoßen. Irritierende Einbrüche versuchen sie wegzustecken wie einen lästigen Schluck auf, doch die Folgen sind, oft nur schwebend angedeutet, verheerend. Der junge Mann im Zug zeichnet das Psychogramm des Amokläufers, als sei es ein Bild von sich selbst. Der distanzierte Beobachter wehrt in einer Bar eine aufdringliche, gestörte Frau ab. Sie bringt sich um, Kopf auf den Schienen. Der uneheliche Sohn kehrt müde vor Traurigkeit in sein altes Leben als saufender Loser zurück. Sie haben eben Pech gehabt.
Ich spreche von Gnade. Oder nennen Sie es Glück, wenn Sie wollen. Ein stochastisches Glücksrad.
Der amerikanische Autor T.C. Boyle hat in seinen erfolgreichen Romanen schon viele Aspekte des amerikanischen Lebens ausgeleuchtet, mal in Form von Biografien, mal durch Konstellationen, in denen ganze Gruppen durch aktuelle Probleme angezählt werden, wie zuletzt in Blue Skies beim Thema Klimawandel. Boyles großartige Stories dagegen sind weit weniger bekannt. Doch das erzählerische Ziel ist das gleiche, sogar noch prägnanter und fokussierter. I Walk Between the Raindrops zeigt Ausschnitte vom schwierigen Tanz seiner Protagonisten zwischen den Einschlägen. In Die Hyäne verfällt ein ganzes Dorf durch kontaminiertes Mehl dem Wahnsinn. In Nicht Ich verfolgt ein junger Lehrer hilflos die verbotenen Liebesbeziehungen von Kolleginnen mit minderjährigen Schülern, ein umgekehrtes Me Too. Der 13. Tag bringt die Erlösung von der qualvollen Quarantäne, die ein älteres Ehepaar während der Pandemie auf einem Kreuzfahrtschiff durchlitten hat. Oder doch nicht?
Der Zauber des Augenblicks hielt an, es war überaus schön, aber dann rang ich plötzlich nach Luft, im nächsten Moment musste ich husten und konnte nicht mehr aufhören, sah meiner Frau in die Augen und sagte, es ist gleich vorbei.
Die Stories von Dirk van Gunsteren und Annette Gruber virtuos übersetzt sind zwar unterschiedlich in Qualität und Thema, doch gemeinsam ist ihnen der gelassene Erzählton, wie beiläufig, ohne dramatische Zuspitzungen. Und wenn doch mal Drama, kommt es auf Samtpfoten daher, durchdrängt vom trockenen, oft schwarzen Humor des Autors, der bei allem Verständnis für seine gebeutelten Protagonisten auch die Komik ihrer egozentrischen Begrenztheit auslotet. Selbst in einer nicht weit entfernten Zukunft, die er in kleinen Science-Fiction-Entwürfen schraffiert, die totale Überwachung durch den Staat oder die KI im Auto, die das Kommando übernimmt.
Mach die Tür auf. Ich halte das für unklug. Weißt du was? Das ist mir scheißegal. Hast du mich gehört? Ob du mich gehört hast?
I Walk Between the Raindrops heißt 13 Spiele zwischen Realität und Vision. Fantasievoll und klug, oft makaber, immer psychologisch treffsicher. Typische T.C. Boyle-Geschichten und Beweise seiner literarischen Souveränität.
Jutta Dumm-Heitzmann besprach T.C. Boyles neuen Erzählband I Walk Between the Raindrops. Dirk van Gunsteren hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Karl Hanser. Konstantin Schreiber. Jeder kennt ihn aus den 20-Uhr-Nachrichten. Er ist Sprecher bei der Tagesschau und auch Buchautor. Erfolgreiche Sachbücher hat er geschrieben und auch einmal einen Roman. Vor allem über islamische oder islamverwandte Themen. Denn er hat in Syrien gelebt, in Dubai, und er hat auch andere arabische Länder zu journalistischen Recherchen länger bereist, zum Beispiel den Libanon. Er spricht fließend Arabisch. Jetzt ist Konstantin Schreiber unter die Krimi-Autoren gegangen. Diese Woche ist sein erster Kriminalroman erschienen. Der heißt Kleopatras Grab und er führt nach Ägypten. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Er ist jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Guten Tag, Herr Schreiber.
Ja, schönen guten Tag. Moin, wie man so schön in Hamburg sagt.
Ja, Sie haben in etlichen arabischen Ländern gelebt und gearbeitet. Ihr erster Krimi nun spielt in Ägypten und dort größtenteils in der Hafenstadt Alexandria. Was verbindet Sie persönlich denn oder auch beruflich mit Ägypten?
Ich habe insgesamt 7, fast 8 Jahre eine Fernsehsendung in Ägypten produziert. Dafür bin ich regelmäßig von Deutschland aus immer runtergefahren, nach Kairo, nach Alexandria, andere Städte im Land, um dort dann diese Sendung zu produzieren. Und das war eine ganz intensive Zeit, die dann leider durch Corona irgendwann abrupt unterbrochen wurde, weil ich einerseits das Land so ausführlich bereist habe, ganz viele Gegenden kennengelernt habe, aber eben auch so spannende Menschen getroffen habe. Sowohl Ägypter als auch Archäologen aus allen Teilen der Welt, Experten, Wissenschaftler, Menschen, die sich dort auch mit Klimawandel und anderen Themen auseinandergesetzt haben. Also für mich war es eine der erfüllendsten beruflichen Phasen, die ich bisher erleben durfte.
Sie haben dann Alexandria als Schauplatz gewählt für Ihren Roman, also nicht das riesige, brodelnde Kairo. Warum Alexandria?
Ich finde tatsächlich, dass Kairo, es ist auch faszinierend, aber ich würde immer empfehlen, woanders hinzufahren in Ägypten. Die Pyramiden muss man gesehen haben, das Ägyptische Museum, ja. Aber so die wahre Magie Ägyptens, die spürt man doch woanders. Vor allem in Oberägypten, Luxor, Aswan, das sind ganz faszinierende Orte, weil sie diese alten pharaonischen architektonischen Städten haben. Oder aber zum Beispiel auch Alexandria, das wieder ganz anders ist. Es ist ja sehr viel später gegründet worden, eben tatsächlich in der Zeit Alexanders des Großen. Also eine hellenistische Stadtgründung, viel jünger, viel mehr Europa zugewandt, auch im Stadtbild bis heute, später sehr französisch geprägt. Also ein wirklicher Schmelztiegel zwischen arabischer Welt und europäischem Einfluss. Das Ganze eben am Wasser mit dieser fantastischen Kulisse. Für mich ist Alexandria deswegen erstmal so als Kulisse an sich sehr reizvoll, aber ich hatte auch immer die Idee, dieses Thema Kleopatra, Kleopatras Grab zu bearbeiten, und da kommt man um Alexandria einfach auch nicht drum herum, weil da hat sie gelebt.
Genau, Kleopatras Grab, darum ranken sich unzählige Mythen. Es wurde nie gefunden. Bei Ihnen ist es nun so, dass ein schwerreicher Archäologe aus Frankreich danach sucht, in der Stadt Alexandria, während es dort aber gleichzeitig auch eine altägyptische Geheimgesellschaft gibt, die weiß, wo das Grab ist und die das Grab sehr verehrt und die deshalb unbedingt verhindern will, dass es gefunden wird. Also Achtung, es handelt sich um Fiktion. Wie kamen Sie denn, Herr Schreiber, auf die Idee, jetzt einen Krimi zu schreiben, und mit welchem Erzählmotiv ging es in Ihrer Fantasie los?
Sie haben das gut zusammengefasst. Es ist natürlich jetzt auch schon sehr viel drin, was man nochmal so einzeln vielleicht auch besprechen muss. Ja, in der Tat, auf die Idee gekommen bin ich während einer Reise nach Ägypten, schon vor Jahren eigentlich, als ich mit einem Archäologen gesprochen habe, und der hat mir erzählt, dass man davon ausgeht, nur 1% des Wissens der Antike ist tatsächlich überliefert und 99% sind verloren gegangen. Zum Beispiel, weil die berühmte Bibliothek von Alexandria untergegangen ist mit all dem Wissen, das dort versammelt war, weil Westrom untergegangen ist und nur über Byzanz letztlich ja ein Großteil des Wissens wesentlich später wieder nach Europa gelangt ist. Also der sagte im Grunde, ist die Antike, obwohl wir glauben, so viel zu wissen, eine echte Blackbox. Und möglicherweise waren einzelne Dinge ganz anders und möglicherweise wissen wir auch gar nicht über die Person, von denen wir glauben, sie sind historisch so bedeutsam, wirklich Details. Ja. Und Kleopatra ist da so ein Paradebeispiel, weil es so unglaublich wenige auch bildliche Erfassungen von ihr gibt und teils eben auch sehr widersprüchliche Informationen über sie. Wir wissen ja auch gar nicht, wer die Mutter war zum Beispiel, wo sie wirklich herkam. Und doch hat man so ein klares Bild von ihr vor Augen. Vielleicht auch zu der Geheimgesellschaft, weil Sie das angesprochen haben. Und ja, es ist natürlich alles fiktiv, aber die hat es tatsächlich gegeben. Ja, also Krater Repor nennt sich dieser Bund. Und auch da bin ich drauf gestoßen während einer meiner Reisen nach Ägypten, als ich auch mit jemandem, der sich mit Freimaurern und mit ähnlichen Bünden beschäftigt hat, mir das erzählt hat. Ein früher Bestseller in der Literaturgeschichte war ein Buch dieses Geheimbundes, Einweihung in die alten ägyptischen Mythologien, als im 18. Jahrhundert in Europa die Ägyptomanie ausbrach und man glaubte, dort in dem Land am Nil die letzten Geheimnisse der Menschheit entdecken zu können. Also das hat es wirklich gegeben. Ich habe es aber sicherlich für das Buch in die Gegenwart nochmal geholt und ein bisschen abgeändert.
Dem großen Geheimnis auf der Spur ist in Ihrem Roman die Hauptfigur, die heißt Theodora Costanda. Die ist 30 Jahre alt und entstammt der griechischen Minderheit in Ägypten. Warum stellen Sie, Herr Schreiber, eine junge Frau ins Zentrum Ihrer Geschichte, eine Christin noch dazu?
Naja, Alexandria ist ja eben wirklich sehr multikulturell und multireligiös. Ägypten insgesamt, ja, es ist ein muslimisches Land, aber 10% der Einwohner sind Christen, also tatsächlich ein insgesamt recht hoher Anteil. In Alexandria ist er wesentlich höher. Und das war auch auf den Reisen nach Alexandria für mich schon immer das besonders Faszinierende, diese kleine griechische Minderheit, die da noch lebt. Ein Großteil ist irgendwann außer Landes geflohen und die so auf besondere Weise nochmal in sich auch die Widersprüche dieses Landes vereint, aber auch versucht, alle Kulturen irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
Sie sind als Journalist bekannt, als Spezialist für die arabische Welt, aber auch dafür, dass Sie eine durchaus kritische Haltung gegenüber Muslimen vertreten. Also Sie haben zum Beispiel übersetzt und kommentiert, was in deutschen Moscheen am Freitag gepredigt wird und auch welches Weltbild in arabischen Schulbüchern gelehrt wird. Inside Islam und Kinder des Koran heißen Ihre Bücher. Für Ihre islamkritische Haltung wurden Sie wiederum sehr kritisiert. Letztes Jahr wurden Sie bei einer Veranstaltung in Jena sogar mit einer Torte attackiert. Daraufhin gaben Sie bekannt, dass Sie sich jetzt erstmal zum Islam nicht mehr äußern wollen. Schlagen Sie denn in Ihrem Krimi Deswegen jetzt auch ein Bogen um das Thema Islam, denn muslimische Charaktere kommen in diesem Roman ja nur ganz am Rande vor.
Erstmal fällt mir jetzt sehr, sehr viel ein, auch zu der Hinleitung, die Sie erwähnt haben. Also Sie haben gesagt, ich setze mich kritisch mit den Muslimen auseinander. Das würde ich zum Beispiel so von mir überhaupt nicht sagen. Auch nicht mit dem Islam und islamkritisch. Also ich selber, wenn man mich fragen würde, würde das ganz anders beschreiben. Also ich gucke als Journalist auch auf muslimische Organisationen in Deutschland. Also aber weder schaue ich mir einzelne Personen und ihren Glauben an, noch setze ich mich mit dem Glauben an sich auseinander. Also das ist schon, finde ich, ein gewichtiger Unterschied. Ich glaube, weil gerade dadurch so Missverständnisse entstehen, wie im Fall derjenigen, die mich da im letzten Jahr mit einer Torte beworfen haben. Ich finde, man kann Institutionen journalistisch, multiperspektivisch, kritisch betrachten, ohne da jetzt kritisch einem Glauben gegenüber zu sein. Das steht mir nicht zu, das habe ich nie getan. Also es ist mir schon deswegen so ein bisschen auch mal wichtig zu betonen, weil ich sehe es anders.
Ja. Und die muslimischen Charaktere in Ihrem Roman, die ja nur am Rande vorkommen?
Ich habe einen Teil des Buches auch schon vor der Torte geschrieben. Also es war während des Schreibprozesses und es war von vornherein nicht so angelegt, weil das, was ich gerade gesagt habe, war schon große Triebfeder, auch ein anderes Bild dieses Landes zu zeigen. Kleopatra ist sicherlich, wenn man so will, erstmal ein Klischee, was ja aber dann nachher, um einen modernen Ausdruck zu benutzen, ja dekonstruiert wird. Ne? Also ich greife dieses Klischee auf, aber jetzt will ich das Ende nicht verraten, aber es entpuppt sich ja doch als etwas Unerwartetes letztlich. Aber ansonsten ist es mir wirklich auch wichtig, dieses Land anders darzustellen. Also eben nicht die Pyramiden nur zu haben, nicht das Mainstream-muslimische Leben nur abzubilden, sondern zu zeigen, da ist viel mehr. Ägypten hat eine viel größere Bandbreite an kulturellen, demografischen Einflüssen, als wir vielleicht manchmal auch einfach im Kopf haben.
In Ihrem Roman ist es hier die griechisch-orthodoxe Kirche, die in Machenschaften verstrickt ist, dunkle Machenschaften vielleicht. Wir besuchen in Ihrem Roman mehrere Kirchen und am Ende gibt es dann auch noch einen Showdown im griechisch-orthodoxen Al-Sawas-Kloster mitten in Alexandria. Mein Eindruck ist, wenn ich Ihre Arbeit so vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, dass Gotteshäuser aller Art große Anziehungskraft auf Sie ausüben. Sie selbst kommen aus Norddeutschland, sind evangelisch-christlich geprägt. Wie ist das mit den Gotteshäusern? Stimmt das, dass Sie sie anziehen?
Das ist ein interessanter Gedanke. Also die Frage hat mir auch tatsächlich noch niemand gestellt. Und ich finde die Beschäftigung mit Religion allgemein interessant. Also insofern gibt es eine Affinität, die aber jetzt, auch weil wir gerade dieses Islamkritische gestreift haben, erstmal grundsätzlich nicht negativ ist. Also ich finde das, weil ich selber eher nicht besonders religiös bin, finde ich es umso interessanter und auch faszinierender und auch beachtenswert und positiv, wenn ich sehe, wie Menschen doch Religion auch sehr ernst nehmen und da sehr viel Stärkung rausbeziehen. Und das hat mich im Nahen Osten natürlich besonders immer wieder zu sehen und zu spüren bekommen. Ich habe bei einer christlich-syrischen Familie seinerzeit in Damaskus ein halbes Jahr gelebt. Und die waren sehr religiös. Also ich bin jeden Sonntag mit denen in eine orthodoxe Kirche gegangen. Und so bin ich auch ein bisschen auf diesen Aspekt religiösen Lebens auch in dem Buch gekommen, weil das fand ich sehr faszinierend, weil es so anders war als das, was ich aus Deutschland kannte.
Sie sind unglaublich produktiv. Ja, Sie haben schon für etliche Medien gearbeitet in verschiedenen Ländern. Sie sind jetzt Sprecher bei der Tagesschau. Ich stelle mir vor, das ist ein Vollzeitjob. Zugleich publizieren Sie regelmäßig Bücher, die auf ausgiebigen Recherchen basieren. Vor 3 Jahren schrieben Sie mit Die Kandidatin auch einen ersten Roman und jetzt eben einen Krimi. Und Sie haben eine Familie. Also wie schaffen Sie das eigentlich? Also konkret, wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Tja, ja, also Momente ist tatsächlich, auch weil der Dienstplan recht eng gestrickt ist, das kann manchmal auch ein bisschen weniger sein, also es hängt immer davon ab, wie auch die anderen Urlaub haben oder nicht, würde ich auch sagen, jetzt ist schon sehr, sehr viel los und es ist auch schon so mein Vorsatz, das Ganze ein wenig mal zu entzerren. Ich glaube, ich bin ganz gut organisiert schon. Also ich bin sehr fokussiert, sehr produktiv, wenn ich mir was vornehme, sage, jetzt habe ich 5 Stunden Zeit, in der Zeit muss ich das und das und das schaffen. Das schaffe ich ganz gut, so dran zu gehen. Aber jetzt gerade ist es tatsächlich auch selbst dafür sehr dicht.
Und den Roman Kleopatras Grab, wann haben Sie den geschrieben? Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie den noch so zwischengeschoben oder haben Sie den in der Nacht geschrieben?
Na, teils, teils. Also im Laufe der Zeit kennt man sich ja auch und weiß, wie man so etwas erarbeitet und letztlich umsetzt. Dass ich mir erstmal ein Gerüst mache am Anfang, Kapitel strukturiere, dann auch so ein bisschen schlagwortartig in den einzelnen Kapiteln rumschreibe. Aber dann brauche ich immer doch nochmal so 2, idealerweise 3 Wochen am Stück, wo ich mich wirklich zurückziehe und die Sachen dann ausformuliere und runterschreibe. Also es war schon so, dass ich die letzten 1,5 Jahre immer dran gearbeitet habe, jetzt bevor der Abgabe des Manuskripts, muss ich sagen. Und dann im Oktober es irgendwie geschafft habe, auch in Absprache mit der Familie zu sagen, 2 Wochen ziehe ich mich mal raus und schreibe es dann wirklich am Stück komplett fertig. Aber auch das, also da muss man sich am Tag vornehmen, ich schaffe so und so viele Zeichen. Da sind 2 Wochen nicht viel.
Nee, absolut nicht. Ich finde das ganz schön effektiv und knapp getaktet, ja. Und in einem Jahr gibt es so auch noch einen zweiten Band, einen zweiten Krimi, der sich zu Kleopatras Grab hinzugesellt. Dieser zweite Band heißt Echnatons Fluch oder wird so heißen, erscheint genau in einem Jahr. Darin geht es wieder um eine altägyptische Sekte, die sich dieses Mal auf Pharao Echnaton bezieht. Wie ist es denn mit diesem Buch? Arbeiten Sie augenblicklich daran? Wie weit ist die Arbeit gediehen?
Na, da bin ich jetzt gerade in dem Arbeitsabschnitt, dass ich die Kapitel gegliedert habe und so langsam Stichpunkte zu den einzelnen Kapiteln reinschreibe. Die Geschichte habe ich natürlich schon vor Augen, so wie es bei Kleopatras Grab auch war. Also man weiß, wo man herkommt, was man dazwischen erzählen will und wieso das Ende aussieht. Das muss man dann für sich natürlich entfächern und versuchen, strukturiert zu Papier zu bringen. Aber der Plot ist klar. Den möchte ich aber noch nicht allzu viel verraten.
Nee, darauf warten wir. Das machen wir nächstes Jahr.
Sehr gut.
Echnatons Fluch wird der Roman heißen. Auch dieser Roman wird im Verlag Hoffmann und Campe erscheinen. Jetzt neu aber liegt erst einmal vor der Krimi Kleopatras Grab. Diese Woche ist er erschienen. Mein Name ist Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur. Herr Schreiber, ich wünsche alles Gute, viel Erfolg für Ihre Arbeit und alle weiteren Bücher. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Männer, sie zerstören die Welt. In vielen Ländern zetteln sie Kriege an, in der Ukraine, in Israel und Gaza und auch im Sudan. Dort bekämpfen sich aktuell 2 Männer, die früher mal, ja, Kameraden waren, die sich jetzt aber nicht mehr leiden können. Auf der einen Seite steht Machthaber Abdel Fattah al-Burhan, der die sudanesische Armee befehligt. Auf der anderen Seite Mohammed Hamdan Daglo, der Chef der paramilitärischen Rapid Support Forces, RSF. Die RSF ist die Nachfolgeorganisation der Janjaweed-Milizen, die einst so furchtbar in Darfur gewütet haben. Jetzt sind die RSF wieder in Darfur unterwegs und greifen wieder Dörfer und Städte an, und zwar solche, die bislang von der Armee gehalten werden. Kurzum, ein Konflikt unter 2 Männern verursacht über 8 Millionen Flüchtlinge. Um den Sudan besser zu verstehen, muss man die Nachrichten verfolgen. Aber mehr noch, man sollte Bücher lesen. Sonja Hartl stellt 3 spannende Sudan-Bücher vor und hat auch mit den Autorinnen gesprochen.
Seit über einem Jahr herrscht Krieg im Sudan. 2 rivalisierende Generäle und ihre Armeen kämpfen um die Macht. In einer Region, in der es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu Kriegen kam. Das schlägt sich auch in der Gegenwartsliteratur aus dem Sudan und Südsudan nieder, in der Gewalt sehr präsent ist, es aber viele hoffnungsvolle Momente des Zusammenlebens gibt.
Ich bin in der Diaspora aufgewachsen, doch weil ich aus dem Sudan stamme, hat er in meinen Gedanken einen besonderen Platz.
Sagt die Schriftstellerin Fatin Abbas. Geboren 1981 in Sudans Hauptstadt Khartoum, ist sie als 9-Jährige mit ihrer Mutter in die USA gegangen. Ihr Vater saß zu der Zeit im Gefängnis. Ihre Familie war in dem ostafrikanischen Land unter dem damaligen Herrscher Omar al-Bashir nicht mehr sicher. Ihr erster Roman, Zeit der Geister, spielt in einer fiktiven Grenzstadt zwischen Nord- und Südsudan vor der offiziellen Unabhängigkeit des Südsudan 2011.
Als jemand, der größtenteils im Ausland aufgewachsen ist und natürlich sehr enge Verbindungen und Familie im Sudan hat, habe ich mich selbst und meine Autorität als Schriftstellerin in Frage gestellt, wie ich zum Sudan stehe und ihn literarisch repräsentieren kann. Aber dann wurde mir klar, dass es nicht die eine authentische Version des Sudan, sondern dass es viele Darstellungsformen gibt. Und meine ist eine davon.
Im Roman Zeit der Geister gibt es 4 zentrale Figuren, die verschiedene Perspektiven auf und innerhalb des Sudans repräsentieren. Einen weißen US-amerikanischen NGO-Mitarbeiter, eine sudanesisch-amerikanische Fotografin, eine muslimische Köchin aus einer Nomadenfamilie, die aufgrund der Dürre sesshaft werden musste, und einen gut ausgebildeten Sudanesen aus dem Süden, der als Englischübersetzer in der Grenzregion arbeitet, weil er in Khartoum keine Arbeit gefunden hat. Ein vielschichtiger Mikrokosmos dieser Region.
Was mich am Sudan am meisten interessiert, ist, dass er da liegt, wo der arabische Nahe Osten, das arabische Nordafrika und Subsahara-Afrika aufeinandertreffen. Das macht ihn zu einem Gebiet, in dem man all diese verschiedenen kulturellen und politischen Strömungen verhandeln muss.
Das spannungsreiche Neben- und Miteinander verschiedener Kulturen spiegelt sich in der Literatur wider. Im Sudan schreibt man auf Arabisch, im Südsudan wird meistens auf Englisch geschrieben. Die Autorin Stella Gaetano ist Südsudanesin, hat sich aber, wie einige AutorInnen ihrer Generation, bewusst fürs Arabische entschieden. Auch für ihren neuen Erzählband Endlose Tage am Point Zero, wie sie im Zoom-Interview erzählt.
Als ich anfing, auf Arabisch zu schreiben, war es für die Menschen im Norden das erste Mal, dass sie Literatur über Südsudanesen auf Arabisch lesen konnten. Sie wussten nicht viel über den Südsudan, die Gefühle der Menschen dort, und verstanden nicht, was sie durchmachten.
Stella Gaetano ist in Sudans Hauptstadt Khartoum aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat dort studiert. Aber ihre Eltern kamen aus dem Süden und so musste sie mit der Unabhängigkeit des Südsudan 2011 Khartoum verlassen. In ihrem intensiven und einsichtsvollen Kurzgeschichtenband erzählt sie von unzerstörbaren Bäumen, die Schutz- und Heimatgefühle vermitteln, von dem Weggehen müssen aus dem Norden in den Süden, dem oft jahrelangen Dasein in Flüchtlingscamps kurz vor der neu geschaffenen Grenze.
Ich dachte, dass ich das dokumentieren sollte. Damals hat man die humanitäre Frage nicht in den Mittelpunkt gestellt. Während der Trennung der beiden Länder konzentrierten sich die Politiker nur auf ihre politischen Streitereien.
Die Unabhängigkeit des Südsudan ist mehr als ein politischer Prozess. Das machen Gaetanos oft nur wenige Seiten langen Kurzgeschichten eindrücklich klar. In einer Geschichte kauft sich eine Frau ein Gewehr, nachdem ihr die Entschädigung geraubt wurde, die sie dafür bekommen hat, dass ihr Mann als Soldat im Unabhängigkeitskrieg gestorben ist.
Die Menschen denken, dass sie sich selbst schützen müssen. Die Regierung ist weit weg. Gesetze nützen dir nichts. Es herrscht einfach Chaos. Jeder kann machen, was er will. Jeder kann eine Waffe bekommen, um sich zu schützen. Jeder kann jeden töten. Die Menschen entscheiden selbst, weil die Regierung schwach ist oder nicht funktioniert, um die Bürger zu schützen.
Und Politiker lesen nicht.
Was ein Teil des Problems ist, findet Abdelaziz Baraka Sakin, einer der wichtigsten Autoren des Sudan. Er lebt seit 2012 in Europa.
Falls sie lesen, verstehen sie nicht. Und falls sie es verstehen würden, würden sie nicht daran glauben, dass Literatur etwas voraussagen kann. Sie denken, Literatur ist nur etwas für die Freizeit.
Auch in seinem Werk sind es die Politiker und Generäle, die versagen und aus Eigennutz handeln. In seinem 2012 im Sudan, dann 2021 in Deutschland erschienenen Roman »Der Messias von Darfur« geht es um den Darfur-Konflikt, in dem von Khartoum bezahlte Janjaweed-Kämpfer an der Seite der Regierungsarmee gegen lokale Rebellengruppen kämpften. Seine weibliche Hauptfigur Abdelrahman aber nimmt es mit den Milizen der Janjaweed auf. Sie will sich an ihnen rächen, weil sie ihr Dorf in Darfur vernichtet, ihre Familie ausgelöscht und sie vergewaltigt haben.
In diesem Roman erzähle ich, was in Darfur passiert ist und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft haben wird. Ich wollte, dass meine Leute das verstehen und dass sie darauf vorbereitet sind. Die Regierung fand, dass ich bloß Ärger machen wollte. Ich würde etwas erzählen, was nicht passieren werde. Aber dann, 15 Jahre später, passiert genau das, was ich beschrieben habe.
Denn gegenwärtig bekämpfen die sudanesische Regierungsarmee und die RSF-Truppen einander, die aus den Janjaweed hervorgegangen sind. Diese komplexen Beziehungen, Verwicklungen und Hintergründe entlarvt Abdelaziz Baraka Sakin in seinem Roman mit knallharter Ironie und oft sehr bitterer Komik.
Aktuell schreibe ich wieder einen Roman über den Krieg, über das, was die Menschen, Männer und Frauen, auch Kinder, jeden Tag durch die Bombardierungen, durch Soldaten, durch Milizionäre erleiden.
Das Schreiben helfe ihm dabei, die Gegenwart psychologisch zu verarbeiten. Baraka Sakin ist einer der meistgelesenen Autoren des Sudan. Paradox, denn seine Bücher sind seit 2011 im Sudan verboten.
Sie haben mein Buch »Der Messias von Darfur« verboten. Deshalb habe ich es jedem, der es herunterladen möchte, gratis als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Man braucht sie nur herunterzuladen und kann loslegen. Sie können nicht das Internet verbieten, denn das gibt es überall.
Zugänglichkeit spielt eine Rolle für die Literatur im Sudan, auch für Stella Gaetano. Sie schreibt auch deshalb Kurzgeschichten.
Weil sie leicht zu verbreiten sind. Es ist einfach, veröffentlicht zu werden. Wenn ich sie nicht in einem Buch unterbringen konnte oder wenn eine Zeitung sie abgelehnt hat, kann ich sie einfach auf meine Seite stellen.
Dort können auch wir die Geschichten finden. Oder wir kaufen die sehr gelungenen deutschen Übersetzungen. Die AutorInnen und ihre Romane sind im globalen Norden immer auch Stimmen aus ihren Heimatländern.
Romanautoren setzen sich wirklich intensiv mit dieser Art von Trauma auseinander, mit der traumatischen Geschichte, mit der Sudan zu kämpfen hat.
Deshalb vermitteln diese stilistisch unterschiedlichen, aufschlussreichen und lohnenden Bücher auch Einblicke in eine Region, in der fast unbeachtet von der Weltöffentlichkeit die weltweit größte Flüchtlingskrise entstanden ist. Rund 9 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Fast 5 Millionen Menschen leiden an akutem Hunger.
Deshalb bin ich sehr froh, wenn meine Bücher über mein Land informieren. Über die Menschen dort und über den Krieg. Vielleicht hilft es jemandem. Denn wir brauchen aktuell wirklich die Hilfe von außen, auch von Menschen in Deutschland. Wir brauchen ihre Stimme.
Neue Bücher aus dem Sudan, vorgestellt von Sonja Hartl. Mit dabei waren Fatin Abbas mit ihrem Roman »Zeit der Geister«, aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben, Rowohlt Verlag. Stella Gaetanos Erzählungen »Endlose Tage am Point Zero« und Abdelaziz Baraka Sakins Roman »Der Messias von Darfur«. Beide Bücher aus dem Arabischen übersetzt von Günther Ort und erschienen in der Edition Orient. Wir alle stammen aus Afrika und daher ist dies ein Buch für uns alle. Mit diesem Satz beginnt ein Buch, das ich hier kurz vorstellen und empfehlen möchte. Es ist eine afrikanische Geschichte Afrikas, ein Buch von Zeynab Badawi. Afrikanische Diaspora nennt sie uns Nachkommen der allerersten Menschen, deshalb mit einem Augenzwinkern. Sie selbst wurde im Sudan geboren, lebt seit ihrer Kindheit aber in Großbritannien, wo sie für die BBC arbeitet. Vor 4 Jahren drehte sie eine 20-teilige Fernsehserie zur Geschichte Afrikas. Man findet die Serie noch online. Daraus wurde schließlich auch ein umfangreiches Buch von 500 Seiten, das vor allem Schlaglichter wirft. Auf die Knochenfunde der allerersten Menschen, auf das alte Ägypten, auf den Einfluss von Christentum und Islam in Afrika, auf mittelalterliche Königreiche, Sklavenhandel und Kolonialismus und den Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid.
Eine akademische Edelfeder ist Badawi sicherlich nicht. Trotzdem ist ihr Buch historisch bestens informiert und mit journalistischer Recherche prall gefüllt. Denn Badawi hat über Afrika nicht nur gelesen, sondern hat es auch erlebt. Von ihren ausgedehnten Reisen, Recherchen und Interviews zeugt dieses Buch, das ein Talent sowohl für die großen Zusammenhänge wie fürs praktisch Lebensweltliche hat. Aber ist das Buch wirklich eine afrikanische Geschichte Afrikas, wie der Titel behauptet? Teils, teils. Trotz ihrer sudanesischen Abstammung wirkt die in England aufgewachsene Fernsehjournalistin in ihren Filmen und auch im Schreiben sehr britisch. Ihre Gesprächspartnerinnen aber sind größtenteils Historikerinnen vom Kontinent, sodass wir von ihnen lernen und uns in ihre Perspektiven eindenken können. Zeynep Badawi, eine afrikanische Geschichte Afrikas, vom Ursprung der Menschheit bis zur Unabhängigkeit. Aus dem Englischen von Henning Dedekind und Elsbeth Ranke, erschienen im Piper Verlag. Drei Romane hat sie bereits in Deutschland publiziert. Auf allen drei Covern sind Frauenfiguren abgebildet, die kein Gesicht haben. Statt eines Gesichts ist da immer nur eine rosafarbene Fläche. Will sagen, die Frauen, um die es hier geht, sind völlig austauschbar. Das macht sie ganz bewusst, die koreanische Autorin Cho Nam-jo. Mit dem Roman Kim Ji-young, geboren 1982, wurde Cho international bekannt. Es ist die Geschichte einer koreanischen Frau Mustermann, die gesellschaftlich vielfältig zurechtgestutzt wird. In dieser Durchschnittsfigur fanden sich auch Frauen anderer Länder wieder. Der Roman wurde ein Bestseller. Jetzt ist Chos neuer Roman erschienen. Er heißt »Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah«. Die Kritikerin Isabella Akutschi hat den Roman gelesen und ist jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Akutschi.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, die Hauptfigur im neuen Roman von Cho Nam-jo ist wieder eine Frau. Sie heißt Go Mani und sie ist 36 Jahre alt. Um ihr Leben geht es in diesem Roman. Was erfahren wir über sie?
Ja, sie ist eben 36 Jahre alt und sie ist noch unverheiratet. Und das gilt in Südkorea bis heute für Frauen als großer Makel. Und sie wohnt auch noch bei ihren Eltern, was auch typisch ist für unverheiratete Frauen in Südkorea, auch weil es meistens viel zu teuer wäre, sich in einer Großstadt wie Seoul eine eigene Wohnung zu nehmen. Und sie unterstützt die Eltern finanziell. Das heißt, alles, was sie in ihrem Job verdient, trägt sie brav nach Hause und gibt es ab. Und auch das wird eigentlich als selbstverständlich angesehen. Es endet dann aber leider, als sie ihren Job verliert. Sie wird betriebsbedingt gekündigt, vermutlich auch, weil sie nicht gerade eine Überperformerin ist. Und sie verfällt dann in so eine Phase der Scham und der Depression. Also sie traut sich erst gar nicht, ihren Eltern davon zu erzählen, geht jeden Tag normal aus dem Haus und fährt endlos mit der U-Bahn durch die Gegend. Und während sie so in so eine depressive Lethargie verfällt, tun sich gleichzeitig für die Familie aber auch neue Chancen auf. Und zwar soll das sehr prekäre Wohnviertel, in dem sie leben, saniert werden. Und auf einmal rückt der Traum, in einen modernen Hochhauskomplex zu ziehen, in greifbare Nähe. Das ist mal so die eine Ebene. Und die zweite Erzählebene, darin erinnert sich Go Mani in versetzten Rückblenden an ihre Kindheit, so an die Zeit zwischen ihrem 9. und ungefähr 11. Lebensjahr. Und für mich war das ehrlich gesagt erzählerisch der weitaus stärkere Teil.
Sie schaut zurück auf ihre Kindheit und sie geht zur Schule, so wie man das macht als Mädchen. Alles läuft ziemlich normal, aber es gibt eine Leidenschaft in ihrem Leben und das ist das Turnen. Also zuerst übt sie mit ihren Freundinnen, dann meldet die Mutter sie auch zum Turnunterricht an. Das ist dann zwar leider bloß bei einem Aerobic-Studio, aber der gute Wille war da. Ja. Und wir erleben Go Mani in Bezug auf dieses Turnen ein einziges Mal wirklich leidenschaftlich. Warum ist ihr das Turnen so wichtig?
Ich glaube, das ist so die einzige Möglichkeit, wirklich aus dieser Tristesse ihres Alltags in diesem prekären Viertel mit ihren auch, ja, sehr stumpfsinnigen, muss man leider sagen, Eltern zu entkommen. Sie bildet sich dann sogar ein, die Reinkarnation von Nadia Comăneci, einer berühmten rumänischen Kunstturnerin, zu sein, obwohl die noch nicht mal gestorben ist. Und das Witzige oder Groteske ist, dass ihre Mutter sie völlig unterstützt in diesem aberwitzigen Traum, Kunstturnerin für Olympia zu werden. Dabei fehlt den Eltern eigentlich hinten und vorne das Geld, um dem Kind dieses Training zu ermöglichen. Sie versuchen es dann trotzdem, weil die Mutter so dahinter ist. Und die Mutter ist überhaupt eine sehr interessante Figur. Sie ist nämlich leicht geistig behindert. Man erfährt nicht so wirklich, was mit ihr los ist, aber sie wird von ihrem eigenen Vater und auch dem Umfeld immer so als debiles Dummchen abgetan. Und sie legt sich aber mächtig für ihre Tochter ins Zeug, bis dann dieser Traum zerplatzt. Sie hat eben leider gar kein Talent zum Kunstturnen. Und ab da geht es eigentlich seelisch mit Goma nie bergab. Also sie macht zwar alles brav, ihren Schulabschluss, sogar einen Uniabschluss, sucht sich einen Job, aber sie ist wie innerlich tot, kann man sagen. Und für mich war die Botschaft dahinter so ein bisschen, dass für Menschen aus der Gesellschaftsschicht von Goma nie in Südkorea Träume eigentlich etwas sind, was nicht in Frage kommt, dass man da irgendwie dran glaubt, dass man sich irgendwann mal selbst verwirklichen könnte. Also Träume sind nur etwas für Kinder oder für Narren, wie eben ihre Mutter eine ist in den Augen der Gesellschaft.
Wenn Sie darüber sprechen, Frau Akuchi, dann klingt das gleich verallgemeinernd, so als wäre Goma nie, die sich übrigens auch deshalb als Reinkarnation von Nadia Comaneci betrachtet, weil Comaneci und Goma nie so ähnlich klingt. Also wenn Sie darüber sprechen, dann klingt das so, als sei Goma nie für Sie so eine Art Pars pro toto, irgendwie auch so eine Art Musterfrau. Haben Sie diesen Roman, also auch dieses Porträt einer asiatischen, ostasiatischen Mitdreißigerin auch mit einem soziologischen Blick gelesen? Sie sind ja immerhin Japanologin, Frau Akuchi.
Ja, also es ist schon interessant, dass gerade solche Frauenfiguren gerade verstärkt durch die Gegenwartsliteratur in ostasiatischen Ländern schwirren. Also gerade japanische Gegenwartsliteratur, zum Beispiel Sayaka Murata oder Mieko Kawakami, die jetzt auch mehrfach ins Deutsche übersetzt worden sind, da gibt es auch immer wieder in den Romanen genau solche Frauenfiguren, die eben dieses Klassenziel Heirat nicht erreicht haben oder auch gar nicht erreichen wollen, die so relativ stumpf einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sozial sich völlig isoliert fühlen. Also auch Goma nie hat absolut gar keine Freunde. Und Japan und Korea sind ja nun schon auch in vieler Hinsicht sehr unterschiedliche Länder, aber haben auch starke kulturelle Gemeinsamkeiten, auch durch den Konfuzianismus. Und das sind eben starker Leistungsdruck, viele Überstunden, auch sehr krasse Hierarchiegefälle, sogar innerhalb der Familie. Und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, die eigentlich nur auf dem Papier stattfindet und wenig in der Praxis. Und das, glaube ich, führt tatsächlich dazu, dass es auch in der Realität viele Frauen gibt, wie Goma nie, die sich immer mehr in sich selbst zurückziehen und irgendwie gar nicht mehr nach außen leben, sondern nur noch nach innen und zwar scheinbar funktionieren, aber eigentlich innerlich wie erstorben sind. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, nehmen mir diese Art von Frauenfiguren gerade auch so ein bisschen überhand. Ich habe auch so den Eindruck, dass es vielleicht auch verstärkt so ist, dass solche Bücher übersetzt werden, weil man sie jetzt inzwischen hier etabliert hat auf dem deutschsprachigen Markt und die deutschsprachigen Verlage darauf anspringen und sagen, ah ja, das ist wieder so jemand aus Japan, der über so sozial isolierte Menschen schreibt, das funktioniert hier auch gut, ich würde gerne auch mal was anderes wieder lesen. Und ich fand auch in diesem Fall, dass Goma nie relativ flach bleibt als Charakter. Also ich hätte mir mehr tiefen Zoom in ihr Seelenleben gewünscht. Man wird eigentlich nicht so wirklich schlau aus ihr, warum sie so resigniert ist, nur weil sie keine Kunstturnerin geworden ist und in der Grundschule gemobbt wurde von ihren Freundinnen. Das allein, finde ich, ist noch kein schlüssiger Grund, dass sie so, wie ihre Mutter einmal sagt, so lahmarschig ist.
Sie ist lahmarschig, finde ich auch. Die Spezialität von Cho Nam-jo ist ja ein sehr nüchternes, vor allem registrierendes Erzählen. Das hat aus meiner Sicht fast was Dokumentarisches. Also das war auch in den beiden vorherigen Romanen so, die es auf Deutsch gibt. Kim Ji-young, geboren 1982, und der zweite Roman Miss Kim. Ich muss sagen, ich sehe die Relevanz ihrer Themen, also das Prekariat, die Schattenseiten des koreanischen Wirtschaftswunders, auch vielleicht die Einsicht, Korea besteht nicht nur aus glitzerndem K-Pop, das Leben in den Hochhäusern, die Probleme der Frauen und so weiter. Aber der Erzählton, der ist in seinem ja neutralen Erfassen für mich beim Lesen auch echt ein bisschen langweilig. Ich musste mich durch dieses Buch ein bisschen hindurchquälen. Mit wie viel Leidenschaft haben Sie es gelesen?
Also mit mehr Leidenschaft, als ich anfangs befürchtet habe. Mhm. Ich muss nämlich gestehen, dass ich den Roman Kim Ji-young, geboren 1982, den hatte ich als Hörbuch angefangen und nach 2 Stunden aufgehört, weil ich es so öde fand. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich lieber ein Sachbuch gelesen. Aber hier ist doch deutlich mehr Witz und auch mehr, ich sag jetzt mal so kitschig, Herz vorhanden. Also man kann sich viel besser in die Geschichte reinfühlen, finde ich. Man merkt auch Cho Nam-jo an, dass sie Drehbuchautorin ist. Also es gibt wirklich einige sehr pfiffige Szenen. Allerdings ist das auch so ein bisschen vielleicht ihr Problem. Ich habe immer so das Gefühl, die Figuren und auch die Szenen bleiben so anskizziert. Ich habe so den Eindruck, man könnte daraus wunderbar einen Film drehen und es sind noch viele Leerstellen vorhanden, was die Figuren angeht oder auch was die einzelnen Ereignisse angeht. Und das könnte jetzt durch die Interpretation von Schauspielern gefüllt werden. Da ist eben noch viel Spielraum da. Als Roman ist es mir irgendwie zu wenig. Also bei mir bleibt so ein Gefühl zurück, ja, interessant, gefällt mir auch, aber irgendwie bin ich unbefriedigt. Und ich muss sagen, jetzt nach diesem Roman, wenn jetzt ein neuer rauskommt, glaube ich, dass ich dann doch Interesse habe, ihn auch zu lesen, weil mir das jetzt besser gefallen hat. Aber so wirklich überzeugt, dass ich sage, oh, diesen Roman muss jeder lesen, auch wenn er sich gar nicht für Südkorea interessiert. Dieses Gefühl habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr.
Danke, Isabella Akuchi.
Ich danke Ihnen.
Und wir sprachen über den neuen Roman von Cho Nam-jo, Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Aus dem Koreanischen übersetzt von Jan-Henrik Dirks. Erschienen ist der Roman im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Mein Leben unter den Großen heißt das neue Buch der dänischen Künstlerin Madame Nielsen. Viele halten Madame Nielsen ja selbst für eine Große, aber das war offenkundig nicht immer so. Beziehungsweise sie selbst sah das anders. Ein bisschen Koketterie inbegriffen. Jetzt erzählt sie in 12 Geschichten von ersten Gehversuchen im dänischen Literaturbetrieb und zieht dabei die großen Dichter des kleinen Landes, aber auch die eigene Ahnungslosigkeit fröhlich durch den Kakao. Mein Leben unter den Großen. Julia Schröder stellt den Band vor.
Ja, ja, der Literaturbetrieb. Wer je geschnuppert hat an dieser Mischung aus Geist und Geld, Gerüchten und Geltungsdrang, weiß, dass es um all das nicht so bedeutend bestellt ist, wie Bestsellerlisten und Nobelpreisverleihungen vermuten lassen. Tatsächlich regiert hinter den Kulissen eher das allzu menschliche Klein-Klein als der Gedanke ans wahre, schöne, Gute. Dieser Fallhöhe hat sich denn auch schon so manche Literaturbetriebssatire bedient. Wenn freilich jemand wie Madame Nielsen dieses Nähkästchen der Eitelkeiten öffnet und anfängt, einige Fäden herauszuziehen, darf man mehr erwarten. Schließlich gilt Madame Nielsen als dänische Verkörperung der Idee der Kunstfigur schlechthin. Vor 60 Jahren als Klaus Beck Nielsen geboren, hat sie in unterschiedlichsten Gestalten mit radikal-avantgardistischen Aktionen Furore gemacht, weit über Dänemark hinaus. Unter dem Namen Madame Nielsen ist sie seit 2014 nicht nur als Performance-Künstlerin unterwegs, sondern auch als Autorin vermutlich biografisch inspirierter Romane, die ihre Leserschaft zugleich fesseln und verstören. Ihr Geschichtenband »Mein Leben unter den Großen« über Begegnungen im Literaturbetrieb ihres Landes sollte also mehr und anderes bieten als die übliche Demontage der verbliebenen Reste eines obsoleten Geniekults, oder?
So sind die großen Autoren. Sobald sie die Gelegenheit haben, schenken sie einander ein signiertes Exemplar ihres neuen Buchs. Oder schlimmer, sie schicken ein Widmungsexemplar mit der Post. Und wenn man erstmal ein Buch eines der großen dänischen Autoren im Haus hat, kriegt man es schier unmöglich wieder los. Wo soll man denn hin damit?
Leider, so spinnt Madame Nielsen ihren Faden weiter, kann man es ja weder in die Altpapiertonne werfen noch ins Antiquariat bringen. Denn in einem kleinen Land wie Dänemark besteht die Gefahr, dass der Autor es dort in die Finger kriegt und die eigene Widmung samt dem Adressaten liest. Und das ist dann peinlich für alle Beteiligten. Solche Einfälle und Beobachtungen sind für sich genommen mäßig originell. Glücklicherweise fungieren sie in diesen 12 Geschichten aber vor allem als Auslöser ins Unendliche reichender Gedanken und Erzählfluchten. Sie wurden 2013 erst veröffentlicht, sind also entstanden, als Madame Nielsen noch Klaus hieß. Doch wie ihre späteren Romane »Der endlose Sommer«, »Das Monster« und »Lamento« treiben sie bereits das Spiel mit der eigenen Identität. Leitmotivisch greifen sie bestimmte Lebensdaten auf, um sie gleich wieder in Frage zu stellen. Den Gang vom Land nach Kopenhagen, das Hungerkünstlerleben in der ersten WG, eine gescheiterte Ehe, das Berlin der Nachwendejahre. Dazu kommt allerlei Nonsens aller Hundescheiße als Katalysator radikaler Erkenntnis, aber vielleicht ist das ja auch gar kein Nonsens, sondern tiefere Bedeutung. Bei Madame Nielsen weiß man ja nie. Allerdings sind die meisten der sogenannten Großen vor allem in Dänemark weltberühmt, was die Seitenhiebe für deutsche Leser zuweilen ins Leere gehen lässt. Immerhin die notorische Nielsensche Mischung aus Perfidie und Menschenliebe macht auch vor hierzulande bekannten Namen wie Per Hultberg, dem auratischen Allesversteher, und Peter Höie, dem Fräulein Zmiller-Erfinder und umtriebigen Alle- und Alleskönner, wie es heißt, nicht halt.
Da ich mit meinen 5, 26 Jahren noch nicht viel anderes gelesen hatte als Jungsbücher, Trolls Kloedei und Eila und der Clan des Bären, klang der Titel Vorstellung vom 20. Jahrhundert zunächst mal sehr anspruchsvoll.
Ein Buch von Peter Höie, das ist witzig. Leider gefällt sich die Erzählstimme ein bisschen zu sehr in der pseudonaiven Koketterie des selbsternannten Simplicius, der in dem ganzen Betrieb wie überhaupt im Leben ahnungslos herumstolpert. Neben den Gemeinheiten aber stehen Szenen von großer Zartheit. In der Erzählung »Die universale Großmutter« etwa kontaminieren Details der Erinnerung an die eigene Großmutter eine Verneigung vor der nun wirklich großen Lyrikerin Inga Christensen, die als betagte Dame mit Handtäschchen an einem Tisch im Café des Berliner Literaturhauses beobachtet wird.
»Ich fand, ich sollte etwas sagen, sie wenigstens grüßen«, ihr danken für all das, was sie mir gezeigt hat, all das, was es gibt, dass es gibt und dass ich es sehen und festhalten soll auf die einzig menschenmögliche Art.
Nämlich in der Sprache.
Die etwas ganz anderes ist. Eine andere Welt, genau wie diese, die auch in einem langen und grausamen Prozess entstanden ist, sich verzweigt, geteilt und wiederholt hat auf alle möglichen und nicht zuletzt völlig unmöglichen Arten. Eine Welt, die nicht sterben darf, sondern am Leben gehalten werden muss, rücksichtslos, kompromisslos, jedes Mal anfangen aus demselben beinahe Nichts, dem ersten kleinen Wort, das da heißt, das.
Genaue Beobachtung der Einzelheiten, eine elastische Sprache, viel Wahres über die Tragikomik der Literaten, gepaart mit der ein wenig selbstgefälligen Position des tiefer blickenden Außenseiters. Es bleibt ein zwiespältiger Eindruck von diesem Buch. Freude bereiten dürfte es vor allem den skandinavistisch Informierten unter den Fans von Madame Nielsen.
Findet Julia Schröder. Sie besprach den Band »Mein Leben unter den Großen« von Madame Nielsen. Hannes Langendörfer hat ihn aus dem Dänischen übersetzt. Erschienen ist er bei Kiepenheuer und Witsch. Das war das Lesenswertmagazin auf SWR Kultur. Heute besprachen wir zuerst die neuen Erzählungen von T.C. Boyle, I Walk Between the Raindrops, erschienen im Verlag Karl Hanser. Zu Gast war Konstantin Schreiber. Kleopatras Grab heißt sein neuer Ägypten-Krimi, Verlag Hoffmann und Campe. Dann reisten wir weiter nach Süden und lasen 3 aktuelle Sudan-Bücher von Fatin Abbas, von Stella Gaetano und von Abdelaziz Baraka Sakin. Ich empfahl ergänzend eine afrikanische Geschichte Afrikas von der sudanesisch-britischen Historikerin Zeynab Badawi, Piper Verlag. Schließlich besprachen wir noch den neuen Roman von der Koreanerin Chonam Jo, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, und Mein Leben unter den Großen von der Dänin Madame Nielsen. Beide Bücher erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Die Musik kam heute von der CD Mediterranee, A Mediterranean Journey von Renaud Garcia Fons. Jetzt ist es gleich 18 Uhr und wir senden die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Und das ist heute eine Produktion von 1951, über 70 Jahre alt. Und zwar Tante Lisbeth, nach dem gleichnamigen Roman von Honoré de Balzac. Spannend! Um die Technik kümmerte sich heute Cornelius Detmar. Am Mikrofon war Katharina Borchert.